Fritz.
Podcast. Markus Richter. Trackback.
Der Show mit Internet und so, zu der ich euch recht herzlich willkommen heißen möchte. Und es wird heute unter anderem nicht um die Vorratsdatenspeicherung gehen, sondern auch um neue soziale Netzwerke. Das taucht ja immer wieder auf, dass so Leute Dinge bauen und dann hoffen oder andere Menschen denken das, das wird der neue Facebook-Killer. Und mal gucken, ich bin da ja eher skeptisch. Aber es geht heute um zwei Sachen. Einerseits Jodel, so ein Uni-Netzwerk, anonym werden wir genauer vorstellen. Und dann Sociax, das soll wirklich so eine Art richtiges so Facebook-soziales Netzwerk, wenn ich es richtig verstanden habe, werden wir noch rausfinden sein. Aber in verschlüsselt und super privat.
Fritz Trackpick. Vom www. ins RADIO.
Bringen wir euch in jeder Woche die Links und Meldungen, die wir gesehen haben, von denen wir denken, na, das könnte euch vielleicht auch interessieren. Und da gab es in dieser Woche etwas, was sich so vermehrt zugetragen hat unter dem Sammelbegriff Sicherheitslücken. Das ist lange nicht mehr passiert, habe ich zumindest das Gefühl, sondern es ist jetzt immer so ab und zu, kommt mal was, aber dass es so geballt aufgetreten ist, das war echt lange nicht mehr. Also eine schöne, lustige, nicht so doll gefährliche Sache ist mit den iPhones passiert. Und zwar gibt es eine Zeichenfolge, da macht man so ganz fremdsprachige Sonderzeichen. Wenn man das als Nachricht an iPhone schickt, dann stürzen die einfach ab und rebooten sich. Das kann man auch vorerst nicht abstellen und ist so ein lustiger, wenn auch peinlicher für Apple-Fehler. Und was ansonsten noch so an etwas ernsthafteren Sicherheitslücken gab, das verrät euch jetzt Wayne Schlegel.
Die sogenannte Logjam-Lücke erlaubt es Angreifern, sichere Netzverbindungen zu belauschen und zu manipulieren. Durch diese Lücke lassen sich nämlich Server durch Dritte dazu überreden, schwache Kryptographie zu verwenden, die sich dann einfach knacken lässt. Die Browserhersteller arbeiten derzeit an Updates. Microsoft hat den Internet Explorer bereits aktualisiert. Grundlage für die Sicherheitslücke ist veralteter Programmcode aus den 90er Jahren, der in vielen Servern immer noch verwendet wird. Experten raten deswegen Serverbetreibern dazu, diese Exportcipher abzuschalten. Eine neue Malware attackiert Router und verändert deren Internetverkehr. Neu ist dabei, dass die Schadsoftware in der Lage ist, über 50 Modelle fast aller großen Hersteller anzugreifen. Man fängt sich diese Schadsoftware auf entsprechend präparierten Webseiten ein. Wenn ihr so eine Seite ansurft, versucht die Malware, das Modell des Routers herauszufinden und attackiert es gezielt. Findet sie dabei keine Schwachstelle, probiert sie noch, das Passwort durch Raten herauszufinden. Deshalb gilt, immer schön updaten und sichere Passwörter verwenden. Auf den Namen Tox hört ein neuer Dienst, mit dem sich jeder einen Erpresser-Trojaner bauen und ihn personalisieren und versenden lassen kann. Möchtegern-Erpresser können beliebigen Leuten einen angepassten Trojaner zusenden lassen, inklusive persönlicher Nachricht. Wird der Trojaner aktiviert, verschlüsselt dieser wichtige Dokumente auf dem Rechner der Opfer. Für die Freigabe der Daten wird eine Zahlung per Bitcoin an die Toxmacher verlangt. Diese behalten davon 30% für ihre sogenannte Dienstleistung ein. Der Rest soll angeblich anonym an den Auftraggeber gehen. Besonders perfide, da die Schadsoftware jedes Mal neu verfasst wird, wird sie von Virenscannern und anderer Sicherheitssoftware kaum entdeckt.
Und bevor jetzt jemand auf dumme Gedanken kommt, das ist nicht als Bedienungsanleitung gedacht, sondern als Sicherheitswarnung. Die drei Meldungen kommen übrigens vom Chaos Computer Club. Der hat ja am Donnerstag hier das Chaos Radio gehabt im Blue Moon. Da hat das stattgefunden. Da könnt ihr auf jeden Fall auch mal reinhören. Da ging es um zwei Jahresnoten und was davon übrig blieb. Soweit die Linktipps von Wayne Schlegel. Jetzt noch Musik, die ihr euch aus dem Netz herunterladen könnt. Die kommt von Jared the Six und Jayhawk.
Nice life. Yeah, 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 yeah. Jayhawk the Soul. Jirai Six. Life is what you make of it. It is not an easy bake. We got many leaves to rake. Some laugh at what's real. Cry to what isn't worth it. Life's another daughter, a son we didn't birth yet. Many responsibilities, many towns, many cities. All this in a pot. Looking really gritty, not just what I desire, trying to be pleasing to the most high. Past the many cries, looking up, questioning whys. Gotta make something out of life, rather than be an ex-husband or wife. Another kid telling a sobby story. Another idiot blasting their business on Maury. Another gang member thinking he owned this territory. Another DD in my laboratory. In your business, what the hell is this? Life. You have to escape being a has-been. Have to push it and keep doing this and living your dream. Dream bigger than living more than what you see. Be better than yesterday.
Don't ruin your life, okay? 'Cause you only got one shot. Look at the clock. Hickory dickory dock. Time, one stop for you. Live your life right. Keep pushing, never give up the fight. Not just talking to you, but to myself. These days, man, we all need help. Jayhawk the soul, and this for better health, yo.
What's up? As I wake up, today will be different. I should've waked up, but I'm tired. Rarely noticing nothing. Never knew I would do this, making music for fun. Never knew I was special until my peers told me otherwise. These females are watching me. My life is an apple, besides what it's supposed to be. If you talking about life, then I call it a symphony. To the moments I had to see, to the struggles that came to me. I think about all of this, my past and my present. Am I really this tough? Do I really regret it? I found a reason why you meant it. Why you hate me? Who you kidding? I've never been the type to sit and talk about my feelings. I've never been the type to cry and shed a lot of tears. But I've grown up, I learned more, heard much and did more. I open ideas, my passion is stronger, and life is not simple, I cannot describe it. Shout out to Zeke, man, he's learning himself. Shout out to Ella, she's being herself. If I get money, I'm sharing the wealth. Two ones I'm close with and saving the rest. Life is full of obstacles, don't let them get you twisted. Mistakes turn into blessings, once you learn, man, do not miss it. I run into myself, my life is full of discipline. Doing stupid stuff and then I'm back to just thinking. But I learn and move on, that's a goal throughout all things. Living out your dream is something happy that life brings. People think they understand yourself more than you do. Go figure.
Jared the Six und Jayhawk mit Live. Und wenn euch das gefallen hat, könnt ihr davon noch mehr haben. Das ist Netlabel-Musik. Heißt, ihr könnt sie kostenlos runterladen und sogar weitergeben, wenn ihr ein paar Sachen beachtet. Und die Platte, die dazugehört, die heißt The Legend of Qin Dynasty. Und den Link dazu findet ihr unter trackback.de. Wie ihr vielleicht in den Nachrichten gehört habt, erwartet uns eine Vorratsdatenspeicherung. Das ist ein Gesetz, das dazu führen soll, dass die Daten von dem, was wir im Netz und beim Telefonieren so treiben, gespeichert werden. Nicht die genauen Inhalte, sondern vielmehr nur dieses Wer, Wann, mit wem und vielleicht auch wo. Das soll festgehalten und dann ausgewertet werden können. Und das ist nicht so geil, weil es halt eine anlasslose Massenüberwachung ist, das sagen die Kritiker. Und die Leute von Netzpolitik.org, dem Blog, beschäftigen sich damit, was da genau drin steht und fischen jetzt so nach und nach Dinge raus, die man damit anstellen könnte. Und da haben sie in dieser Woche rausgefunden, okay, die neue Vorratsdatenspeicherung könnte dazu führen, dass unser Smartphone Bewegungsprofile ermöglicht. Wie das genau funktionieren soll, das erklärt uns jetzt Anna Biselli von Netzpolitik.org. Hallo und guten Tag.
Hallo.
Jetzt ist es ja, also dass Smartphones irgendwie sammeln, wo wir sind und Bewegungsdaten da anfallen, das ist ja nichts so genau Neues. Wie hat das mit der Vorratsdatenspeicherung zu tun und was genau passiert da?
In der Vorratsdatenspeicherung steht drin, dass beim Beginn einer Kommunikation oder eben auch einer Internetverbindung die Daten der Funkzelle gespeichert sind. Eine Funkzelle ist das, womit man sich in seinem Handy verbindet. Also der Funkmast im Endeffekt, den man nutzt, um gerade Empfang zu bekommen. Und das klingt ja erstmal gar nicht so schlimm, weil man sagt, am Anfang einer Internetverbindung, so oft baut man ja keine Internetverbindung auf vielleicht. Aber wir müssen uns, glaube ich, klar machen, was eine Internetverbindung ist, weil wir haben das ja ganz oft, das Smartphone ist in der Tasche, wir tun gerade gar nichts, aber plötzlich fängt es an zu vibrieren, weil zum Beispiel wir eine neue E-Mail bekommen haben. Mhm. Und jedes Mal, wenn das passiert, wurde auch eine neue Internetverbindung aufgebaut, auch wenn wir die selber gar nicht benutzt haben. Das heißt, man hat dann ganz viele von diesen kurzen Internetverbindungen und jedes Mal zu dieser Internetverbindung eben auch den Standort der Person.
Das heißt also, wenn man das auf den ersten Blick liest, würde man denken so, ja, jedes Mal, wenn ich ins Internet gehe, Standort, meine Güte. Aber in Wirklichkeit ist das, weil das Internet immer im Internet guckt, ob gerade was los ist, das Smartphone, wird sozusagen ein komplettes Profil angestellt. Glaubst du, das wurde absichtlich in Kauf genommen oder ist das einfach, dass Leute, die das Gesetz entworfen haben, das nicht auf dem Schirm hatten, dass das so krasse Folgen hat?
Na, das Gesetz, also die Leute, die das Gesetz machen, versuchen uns ja zu sagen, das Gesetz sei grundrechtskonform. Und ich glaube, deshalb sind in diesem Gesetz einfach ganz viele Formulierungen, die eben genauso harmlos aussehen, dass man auf den ersten Blick eben nicht merkt, dass da was anderes dahinter steckt. Aber man muss davon ausgehen, dass die Leute, die das gemacht haben, sich was dabei denken. Und selbst wenn sie das jetzt noch nicht tun, wäre es ja umso schlimmer, wenn im Nachhinein festgestellt werden würde, dass diese ganzen Überwachungen viel weitergehen.
Warte mal. Und ich glaube, das heißt also, entweder plant da jemand eine möglichst enge, anlasslose Massenüberwachung oder jemand hat keine Ahnung, wie man Gesetzestexte schreibt. Ist es das, was du sagst?
Ich glaube, Zweiteres ist relativ unwahrscheinlich, weil da eben schon Leute sitzen, die wissen, was sie tun. Aber ich glaube auf jeden Fall, da plant jemand eine Massenüberwachung. Das sehen wir ja auch dadurch. Wir haben ja frühe Entwürfe dieses Gesetzes bereits veröffentlicht und haben die auch kritisiert und kommentiert. Und wenn jetzt jemand aus Versehen so einen tiefen Grundrechtseingriff da reingetan hätte, wäre der mittlerweile raus. Aber da wir vermehrt die ganze Zeit darauf hinweisen und der in den neuen Entwürfen immer noch drin ist und auch jetzt in dem Entwurf drin ist, der durchs Kabinett gegangen ist, müssen wir schon davon ausgehen, dass das ziemliche vorsätzliche Grundrechtsverstöße sind.
Jetzt ist es so, wenn man diese Woche das Thema ein bisschen verfolgt hat, hieß es dann so, oh nein, die Vorratsdatenspeicherung ist schon beschlossen. Also es klang so. Was passiert ist, ist das Bundeskabinett hat den Gesetzentwurf verabschiedet. An welcher Stelle der Gesetzgebung sind wir jetzt genau und was passiert als nächstes und was plant ihr?
Wir sind jetzt an der Stelle der Gesetzgebung, wo die ganzen Ausschüsse und die Ministerien ihren Entwurf vorgelegt haben. Das heißt, die haben den in der Bundesregierung erarbeitet und jetzt beschlossen, dass dieser Entwurf so in den Bundestag geht. Das heißt, der wird jetzt von den Fraktionen im Bundestag, von den Parteien beraten und soll am 11. oder 12. Juni, da sind wir uns noch nicht ganz sicher, die erste Lesung im Bundestag passieren. Das heißt, da wird über den Gesetzestext debattiert und dann eventuell wird er verändert. Und am 17. Juni, das heißt eine Woche später, sollen sich die Ausschüsse nochmal beraten. Aber wahrscheinlich gibt es nur diesen einen Ausschuss, nämlich den Rechtsausschuss. Und am 2. oder 3. Juli, das heißt vor der Sommerpause des Bundestages, soll es die zweite und dritte Lesung geben. Das heißt, wenn das erfolgreich ist, wovon wir leider ausgehen müssen, haben wir dieses Gesetz noch vor der Sommerpause eben durch.
Beim letzten Mal, als eine Vorratsdatenspeicherung beschlossen wurde, gab es ganz große Demonstrationen und eine Klage vom Bundesverfassungsgericht. Ist das dieses Mal wieder geplant?
Die Demonstrationen laufen. Wir haben jetzt mehrere Demonstrationen in vielen Städten gehabt und meiner Meinung nach auch sehr schöne Demonstrationen, weil sich einfach viele Gruppen gebildet haben, die sich eben gegen die Vorratsdatenspeicherung aussprechen und jetzt auch ganz viele Richter und Rechtsanwälte eben auf die Straße gegangen sind, um darauf aufmerksam zu machen, dass diese Vorratsdatenspeicherung nicht nur von den bösen Kriminellen im Prinzip abgelehnt wird, sondern dass es wirklich, wirklich schlimm für die Freiheitsrechte der Bürger ist. Und eine Klage vom Bundesverfassungsgericht kann es leider erst geben, wenn das Gesetz wirklich durch ist. Aber ich gehe stark davon aus, dass wenn das Gesetz so durchkommt, wie wir es befürchten, dass dann Menschen klagen werden und dass sie auch erfolgreich sein werden.
Anna Miselli von Netzpolitik.org zum aktuellen Stand der Vorratsdatenspeicherung. Vielen Dank dafür. Und wir werden euch hier sicherlich auf dem Laufenden darüber halten, wie das weiter fortgeht und ob dann geklagt werden wird. Politics waren das mit Raptiloid. Und wenn ihr aus dieser Mischung aus 80s-Synthies, 8-Bit-Mucke und French House steht, könnt ihr euch diesen Song runterladen. Nur diesen einen, nur auf Soundcloud, weil es als Teaser, als Werbung gedacht ist für das neue Album von Dead Politics. No Void wird es heißen und am 26. Juni erscheinen. Den passenden Link, den könnt ihr euch gerne holen aus dem Blog zur Sendung unter trackback.fritz.de.
Fritz Trackback.
Wo wir uns jetzt nach Berlin begeben und über eine Zeitung sprechen wollen. Keine so eine Zeitung, die man aufklappen kann, auch nicht eine Zeitung für die ganze Stadt, also sowas wie Berliner Zeitung oder Tagesspiegel, sondern die Prenzlauer Bergnachrichten. Die erscheinen online, das ist eine Webseite, und machen, das nennt sich Lokaljournalismus. Also geht um einen ganz bestimmten Kiez, einen bestimmten Stadtteil, und diese Zeitung macht es schon eine Weile und hat versucht, das durch Werbung zu finanzieren. Das hat nicht geklappt und haben jetzt so eine Mischung aus Crowdfunding und Abo-Bitte gemacht und haben jetzt gesagt, wir brauchen 750 Leute, die ein Abo abschließen, dann machen wir weiter, ansonsten machen wir zu. Das hat geklappt, 768 sind es geworden, das ist ja so ein bisschen eng. Und ich will jetzt mal genau wissen, was das eigentlich ist und warum man das gemacht hat und wie das weitergehen kann. Und zwar von Juliane Wiedemeier, die dort arbeitet. Hallo und guten Tag.
Hallo.
So, dann natürlich die erste Frage. Würdest du die Prenzlauer Bergnachrichten als Zeitung beschreiben oder was ist das?
Also aus meiner Sicht ist es definitiv eine Zeitung. Also ich bin Journalistin, ich schreibe für verschiedene Medien, unter anderem auch für die Prenzlauer Bergnachrichten, und ich mache da genau die Arbeit, die ich auch für andere Zeitungen mache, die vielleicht auch im Netz, aber auch gedruckt erscheinen. Und deswegen würde ich sagen, das ist eine Zeitung, das ist Journalismus.
Jetzt habt ihr für diesen Journalismus Abonnenten gesucht, 750. Der Prenzlauer Berg hat, wenn man sich das anguckt, so ungefähr 150.000 Einwohner und den Ruf, jetzt nicht das ärmste Viertel zu sein. Das 768 habt ihr jetzt, das beim Fußball würde man sagen, eine Zitterpartie. Warum ist das so schwer? Schreibt ihr so schlecht oder haben die Leute keinen Bock drauf?
Naja, ich hoffe nicht, dass es an unserer Qualität liegt. Ich glaube auch nicht, dass es daran liegt. Ja. Die Leute sind ja einfach gerade im Internet gewöhnt, dass sie die Nachrichten umsonst bekommen. Und das wird es bei uns in Zukunft nicht mehr geben. Also die aktuellsten 3 Wochen, die Texte, die werden hinter einer Paywall, also einer sogenannten Bezahlschranke, verschwinden. Und die können nur Leute umgehen, die halt bei uns Mitglied geworden sind. Das kostet 5 Euro im Monat. Und also man denkt, das sind irgendwie so 1,5 Kaffee, das könnte man sich leisten. Es ist aber einfach nicht anerkannt bisher. Die meisten Informationen bekommt man umsonst, eben gibt nicht diese Paywalls, und deswegen ist es jetzt erstmal schwer, die Leute überhaupt dafür zu gewinnen, Geld auszugeben für etwas, was sie bisher umsonst bekommen haben. Zumindest glaube ich oder denke ich, dass das der Grund dafür ist, dass es jetzt doch ganz schön knapp war und genau, ganz schön aufregend auch für uns.
Und was genau macht ihr denn eigentlich? Also wenn man das jetzt sagt, so Lokaljournalismus, Prenzlauer Bergnachrichten, das hört sich ja schon sozusagen sehr wie so Klatsch und Tratsch in der Nachbarschaft an. Was genau, welche Inhalte wollt ihr da unbedingt in quasi einem Online-Zeitungsformat an den Mann bringen und die Frau?
Also ehrlich gesagt, Klatsch und Tratsch habe ich überhaupt nicht auf dem Zettel, auch nicht das, was man vielleicht sonst an Lokaljournalismus oder für Lokaljournalismus hält, so Vereinsberichterstattung und so, all das machen wir nicht. Der Ansatz, die Zeitung vor 4,5 Jahren zu gründen, war eigentlich, dass Prenzlauer Berg ja wie du gesagt hast, 150.000 Leute wohnen. Es ist kein eigener Verwaltungsbezirk, der gehört zu Pankow. Da wohnen 400.000 Menschen, das ist ein eigenes Bezirksparlament. Aber es gibt keine Zeitung. Es gibt niemanden, der da regelmäßig hingeht und regelmäßig darüber berichtet, weil die großen Zeitungen, also Tagesspiegel, Berliner Zeitung zum Beispiel, müssen ja aus 12 Bezirksparlamenten wieder regelmäßig berichten.
Du bist gerade anscheinend mitten in einem Windkanal.
Echt? Hört man mich? Ist es besser so?
Ja, sehr gut.
Ja, okay, tut mir leid, wenn der Empfang ein bisschen schlecht ist. Die großen Zeitungen haben sich mehr auf die Landespolitik fokussiert und wir haben gedacht, es passiert so viel Spannendes, auch politisch auf lokaler Ebene, auch so viele Entscheidungen, die uns so im Alltag betreffen. Zum Beispiel, werden genug neue Kitas gebaut, was für eine Baustelle passiert da, es gibt ja genug, bei uns zum Beispiel gab es das leerstehende Stadtbad Oderberger Straße, was passiert damit? Und niemand berichtet darüber und da haben wir gedacht, das wollen wir machen und da setzen wir an und das ist eigentlich auch das, was so unseren Alltag thematisch ausmacht.
Was kriegt ihr denn, also jetzt, wie gesagt, mit den Abonnenten, es hat geklappt, aber es war so ein bisschen hart. Was sind denn die Kommentare, die ihr darauf kriegt oder andere Reaktionen?
Auf die Kampagne?
Nee, auf die Sachen, die ihr da schreibt, also auf die Inhalte.
Ach so. Eigentlich total gut. Also die meisten Leute, weil es sind ja zum allergrößten Teil wirklich Informationen, die sie ausschließlich bei uns bekommen und sonst halt nirgendwo. Und deswegen sind die Leute eigentlich bisher immer sehr froh gewesen, dass das überhaupt irgendwie jemand aufgreift. Und also wenn bei uns, weiß ich nicht, zum Beispiel jetzt bei uns im Prenzlauer Berg in der Schiefelbeiner Straße der Rewe abgerissen wird, und dann betrifft das einfach die Leute vor Ort. Da würde aber natürlich die Berliner Zeitung nie drüber schreiben. Und deswegen war das Feedback eigentlich bisher immer sehr gut.
Und letzte Frage, glaubst du, dass sowas bräuchte man auch für die anderen Stadtteile in Berlin?
Ja, im Idealfall gäbe es, glaube ich, also Prenzlauer Berg ist ja eigentlich nur ein Ortsteil von Berlin, davon gibt es insgesamt 96. Im Idealfall gäbe es natürlich jetzt 96 kleine Zeitungen wie die Prenzlauer Berg-Nachrichten, die sich intensiv genau mit diesen Sachen beschäftigen, die häufig unter dem Radar der großen Zeitungen bleiben, die aber genau die Themen sind, die uns einfach jeden Tag in unserem Alltag betreffen.
Also, falls ihr noch eine Zeitung aufmachen wollt, da habt ihr genug Gelegenheit. Juliane Wiedemeyer hat gerade erklärt, wie es im Prenzlauer Berg damit aussieht und erzählt über die Crowdfunding-Kampagne, die gerade so geklappt hat. Dazu herzlichen Glückwunsch nochmal.
Und ja, vielen Dank.
Viel Glück weiterhin. Ihr könnt es euch gerne mal selber angucken, was bei den Prenzlauer Berg-Nachrichten abgeht. Den Link dazu findet ihr natürlich im Blog zur Sendung unter trackback.fritz.de.
I'm gonna do this. All right. I scaled Everest in a day and left my trash at the top.
I made a full-scale model out of Legos and Pop Rocks.
I invented gravity in my sleep as a baby.
When I was 2, I correctly diagnosed that you're crazy.
Star Wars is based on my first fingerprint.
I wrote the screenplay for Conan while I was ice skating.
I had a higher score than the last Starfighter.
I blew up the Death Star with a Zippo lighter.
I talked to Burt Reynolds every night by walkie-talkie.
Stroker Ace was based on me and so is Rocky.
I won the Nobel and the Oscar for my role in Mac and Me.
I was appointed the Pope, but the nuns distracted me.
My mobile phone has 50 Super Bowl rings.
My PlayStation holds the world record for bling.
All my toilet paper's from the Franklin Mint.
I got a private bathroom in the Goodyear blimp.
What? Oh, man.
The one upper. Hey, yo.
Now what?
My dad is the president of our universe.
My dad stole the first lady's cherry and her purse.
I gave my son a stick and he built a time machine.
My son got Doc and Marty to make sure that's never been.
I used Audrey too as the lettuce in my salad.
I got those GMOs to guard the front door of my palace.
My car radio speaks Spanish and French.
Mine speaks to kid at car collector events.
I told Salvador Dali he should pay with his.
I told him put it in a box and he'll be making a hit.
I sold 1,000 VHS tapes of Iron Man 3.
I moved that flicker flip book to the tune of 50G.
I saved Sigourney Weaver from another alien attack.
I brought her back in Avatar and then I got her in the sack.
I wrote a War and Peace sequel on a napkin at Burger King.
I spilled ketchup on your table, now that napkins are words and stains.
The one upper. the one upper.
Voll gut. Auf Blocksonic gibt's immer mal wieder so ein neues Rap- oder Hip-Hop-Projekt. Cassette Tape Bandits in diesem Fall Upper One. Und jedes Mal, wenn so ein neues Projekt rauskommt, das wird immer so von zwei Leuten gemacht, so, ja geil, neue Rap-Kombo, voll gut, wer ist das denn? Und stellt dann meistens fest, das sind C-Dog und Potsy, zwei Rapper, die halt bei dem Netlabel immer sind und irgendwie so alle zwei Wochen ein neues Projekt halt machen. Jetzt wieder ein schönes am Start gehabt. Kann man sich gerne anhören und runterladen unter trackback.fritz.de.
Fritz Trackback. Vom www ins RADIO.
Bringen wir euch ja mal noch ein paar Meldungen, so in gesammelter Form, was gerade so passiert ist im Netz, was ihr auch wissen solltet. Und wir kommen jetzt zum unterhaltsamen Teil, am Anfang mit so ein bisschen Politik vermischt. Es gibt nämlich gerade zwei sehr lustige Aktionen gegen Vorratsdatenspeicherung und Abhören im Allgemeinen. Das eine ist, auf Twitter wird gerade an Heiko Maas geschrieben, der hat ja da einen Twitter-Account, unser Justizminister, und dem wird so geschrieben, von wegen, ja, Heiko, irgendwie, ich habe nicht aufgegessen, speichere das mal ab. Ja, Heiko Maas, ich trage komische Sachen heute, speichere das mal ab. Ja, Heiko Maas, der und der hat irgendwie was falsch gemacht, speichere das mal ab, um sich quasi lustig drüber zu machen, dass jetzt wirklich alles von uns wissen will. Da gibt es ein paar sehr schöne Sachen, könnt ihr euch auf jeden Fall durchlesen. Und das andere ist eine etwas krasse Aktion. Da haben Aktivisten in Berlin in Kneipen unter den Tischen Diktiergeräte dran geklebt und dann aufgenommen, was die Leute da sagen, und wollen es jetzt veröffentlichen. Und man weiß jetzt nicht mehr so genau, ist das wirklich passiert oder ist auch das nur, wir tun so als ob, um auf die Überwachung aufmerksam zu machen. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr, 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 sehr krasse Idee und gleichzeitig unterhaltsam, muss man auch erstmal schaffen. Was sonst noch so im Netz passiert ist, was ihr euch vielleicht angucken wollen würdet, das präsentiert euch Wayne Schlegel.
Schokolade hilft beim Abnehmen. Wer täglich zu einer bestimmten Diät eine Portion Schokolade isst, verliert schneller an Gewicht. Klingt super, ist aber totaler Quatsch und wurde trotzdem sehr weit und auch in vielen Medien verbreitet. Der Hintergrund: Für einen Dokumentarfilm wurde in einem groß angelegten Verwirrspiel eine Studie produziert, die das Diätwunder angeblich beweist. Das Problem: Die Art und Weise, wie die Studie angefertigt wurde, war zwar hinterlistig, aber eigentlich keine wirkliche Fälschung. Man könnte es vielmehr einen kreativen Umgang mit Daten nennen. Wie das funktioniert und warum das ein Problem für die Ernährungswissenschaften ist, wird in einem Artikel auf spektrum.de erklärt. In Lissabon ist eine neue Sprayer-Gang unterwegs, Lata 65. Die Mitglieder verzieren die Wände mit ihren Tags und Stencils und bringen so ein wenig Farbe in ansonsten heruntergekommene und eher graue Viertel. Bei Messy Nessie Chick werden die Sprayer in einem langen Artikel mit sehr schicken Fotos präsentiert. Und wenn ihr euch fragt, was gerade an diesen Straßenkünstlern so besonders ist, Lata 65 setzt sich vollständig aus Rentnern zusammen, die im Rahmen eines Workshops Sprayen gelernt haben. Wenn ihr nicht glaubt, dass die noch fit genug sind, um ordentlich zu sprühen, schaut euch mal die Fotos an. Für manche Sachen wird man anscheinend nie zu alt. Jan Böhmermann hat mal wieder bewiesen, dass man sehr wohl beim klassischen Fernsehen arbeiten und gleichzeitig YouTube-Star sein kann.
Na, es wäre nicht so, wie es ist, wäre es damals nicht gewesen, wie es war.
Ja, ja.
Ja, ja.
Ja, ja.
Es ist 1996. Ich meine, Freundin ist weg und freut sich in der.
Zusammen mit Dendemann hat er eine 11 Minuten lange Geschichte des deutschen Raps ausgedacht, aufgeführt und vorgemacht. Dabei zeigt er nicht nur, dass er selber durchaus schnell und sauber rappen kann, sondern hat auch jede Menge Gaststars von damals und heute dabei. Alligator, Kollega, Smudo, Jan Delay und wie sie alle heißen.
Mike Jack, King Kong, Major Album Nummer 3, Echo Fresh, Babassat, Newcomer Nummer 1.
Falls ihr also einen Schnellkurs in deutscher Rap-Geschichte machen wollt, hier seid ihr richtig.
Jeden Fall angucken, das Ding ist wirklich, wirklich, wirklich gut, und die passenden Link dazu findet ihr natürlich unter trackback.fritz.de. Wo es auch die nächste Netzmusik zum Runterladen gibt, die kommt von Lames und heißt Drunk Probably. Viel Spaß dabei.
never blown my hamburger. It's only on card, I'm a scavenger. The pink in the pot tastes lavender. We can kill that spot, break the calendar. Respect for the squad, got talent, sir. But I'm the weird when you're not a kidnapping her. Shit, I just be playing, sticking through being just me. And they hate it, I hear a good beat, then I take it and rape it. I think I'm too drunk, I don't know what I'm saying. While music is playing, let's drink like it's Vegas. Needing a breakfast burrito, potatoes and bacon. Texting a lady like, baby, what's shaking? I got some home kush, come over and taste it with the dick. I be smoking that medical marijuana, I be cheaping trees. When I put work into my trash, bitch, nigga, I don't even roll my sleeve. I pack the boat with that ganja, memorized, I don't need a sheet. I leave your naked red and your pussy wet, baby girl, you know I'm free. Singing, I got flows, I got flows, I got flows. Singing, I got flows, I got flows, I got flows. Singing, I got flows, I got flows, I got flows. Singing, I got flows, singing, I got flows. I got flows when I be getting too long. Taking the rip to that bomb. Tell me that liquor too strong. Make it feel right when it's wrong. Make it feel right when it's wrong. When I be getting too long. Taking the rip to that bomb. Tell me that liquor too strong. Making it right when it's wrong. Making it right when it's wrong. I'm thinking I drink too much. I'm thinking I think too much. I don't think that I think enough. I think I don't blink enough. Keep stepping at the bling and stuff. Rap shit ain't nothing but a thing too much. Rap shit's nothing but me and a pink and stuff. Bad bitch, only thing that I fuck with. Suck a dick, man, cause I'm fucking sick. Better get the second dick. Prove it to the nigga that I'm colder than the post. All you supposed. Go with the Mickey and roll up the throat. You want that feature, it's not on the low. It's not on the low. Gonna get it for my niggas, don't trip. Tell me with a great white to a little shrimp. Baby want blood, maybe she can have a sip. Maybe I'ma live, I just need a little switch. Yeah, I be smoking that medical marijuana. I be cheaping trees. When I put work into my trash, bitch, nigga, I don't even roll my sleeves. I pack the boat with that ganja, memorized. I don't need a sheet. I leave your naked red and your pussy wet. Baby girl, you know I'm free. Singing, I got flows. I got flows. I got flows. Singing, I got flows. I got flows. I got flows. Singing, I got flows. I got flows. I got flows. Singing.
Es ist schon ein bisschen gemein. Da macht man R&B, da muss man sich das erste Mal anhören.
Ja, wie klingt der jetzt eigentlich so im Gegensatz zu Drake oder The Weeknd?
Aber es ist halt einfach so, die beiden haben halt den Sound dieser Zeit vorbereitet und dem den Weg geebnet. Und deswegen muss sich auch jemand wie Lames das gefallen lassen. Er hat auf jeden Fall auch viel Geld ausgegeben für die Beats, die kommen nämlich von Malib oder Jay Dilla. Und hat dann trotzdem seine Musik, die er damit gemacht hat, unter Creative Commons Lizenz gestellt. Das heißt, ihr könnt euch sie kostenlos aus dem Netz runterladen. Leftovers EP heißt die EP und den Track, den wir gerade gehört haben, Drunk Probably. Und den Link zur Sendung findet ihr unter trackback.fritz.de. Der Show mit Internet und so, wie es so schön heißt. Und diesem Internet geht es alle paar Monate wieder los. Heißt es, vergesst Facebook, es gibt einen neuen Sheriff im Internet. Ein neues Social Network, bei dem wir jetzt alle mitmachen müssen, das vielleicht ganz toll ist und alles andere ablösen. Und aktuell heißt eins davon Jodel. Das soll vor allem an Unistyle gehen. Ist, so sieht es auf den ersten Blick aus, eine Kopie eines amerikanischen Netzwerks, das genauso funktioniert und Jekerk heißt. Und das ist als App für Android und iPhone gibt. Trackback-Redakteur Dennis Kogel hat sich das angeguckt. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und wollte als erstes von ihm wissen, Dennis, was kann Jodel?
Jodel ist so eine Mischung aus Twitter und Klowand. Wie bei Twitter schreibst du kurze Nachrichten mit Text und Fotos, aber du bist anonym, es gibt nicht mal Usernamen und Jodel ist lokal. Du siehst nur, was Leute in einem 10 Kilometer Umkreis schreiben und diese Nachrichten, die lassen sich dann hoch und runter voten.
Und es ist anonym und soll besonders beliebt an Unis sein, wenn man sich mal anschaut, wie heftig es mit Beleidigungen teilweise bei Twitter abgeht und Facebook ganz ohne Anonymität, könnte man sich vielleicht fragen, dass es bei Jodel noch schlimmer sein könnte. Wie ist denn da der Umgangston?
Also es gibt halt so Witze, im Moment sehr beliebt auf alles mit Uhu-Antworten und mit Pussy-Juice. Das ist so das Meme-Niveau auf Jodel in Berlin. Weniger Uni, mehr so Grundschule. Und ansonsten gibt's aber doch viel Unikram. Also wo gibt's zum Beispiel an der TU einen guten Lernraum? Das finde ich tatsächlich ganz nützlich für Studenten.
Okay, nachdem wir jetzt geklärt haben, worum es da geht, jetzt nochmal die Frage, wie ist es mit dem Umgangston? Ist der irgendwie erträglich?
der Umgangston, das war das Problem für ähnliche Apps in den USA. Da wurden an US-Unis Studentinnen anonym über eine solche App beleidigt, bedroht, mit rassistischen Witzen gemobbt. Und Jodel selbst, die melden bestimmte Worte, die entfernen Nachrichten, die mehr als 5 Dislikes bekommen. Und Moderatoren gibt es auch, die sich das alles anschauen. Das ist also dieses Mobbing ist also ein Thema für die Entwickler. Mir ist jedenfalls beim Durchscrollen nichts Beleidigendes aufgefallen, aber theoretisch möglich wäre es ja schon. Beim Mobbing gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten. Leider.
Und wie gesagt, für mich sieht es ganz klar nach einem Klon von Yik Yak aus, einer App, die sehr ähnliche Funktionen anbietet, aber aktuell nur in den USA verfügbar ist. Wie hebt sich denn Jodel denn jetzt ab?
Jodel ist tatsächlich ein Klon von Yik Yak, es ist einer von vielen, das muss man mal dazu sagen, hat aber mit 340.000 Nutzern weltweit schon ganz ordentliche Zahlen nach kurzer Zeit. Und das Alleinstellungsmerkmal aktuell, das sind die Bilder, die baut Yik Yak erst jetzt langsam ein und die Kommentare unter den Posts. Und die Entwickler, die haben mir gesagt, dass da noch weitere Features geplant sind, da wollen die noch nicht ganz jetzt schon drüber reden. Aber tatsächlich, finde ich, hängt der längerfristige Erfolg davon ab, ob sich Jodel mit Yik Yak messen kann, wenn oder falls Yik Yak nach Europa kommt. Denn zumindest aktuell hat Yik Yak eben mehr Hype, mehr Nutzer, mehr Internet-Wow als Jodel.
Es bleibt spannend. Jodel heißt die App, mit der ihr anonym Nachrichten in eurem Umkreis schreiben und lösen könnt. Ob sie ein Erfolg wird wie Yik Yak in den USA oder ob ihr das Schicksal droht wie einem anderen Nachmacher, nämlich StudiVZ, ist noch schwer abzusehen. Wenn ihr mehr wissen wollt über Jodel, Yik Yak und das Mobbing, was es potenziell da gibt, auf trackback.fritz.de gibt es die passenden Links. Liebe Prokrastinierer und ewig Ausschieber, bitte passt auf, jetzt kommt eine perfekte Ausrede, warum das, was ihr macht, toll ist. Denn es können auch auf den letzten Drücker ganz kurz vor der Deadline tolle Sachen entstehen, zum Beispiel beim Netlabel Eardrums Pop. Die haben nämlich so völlig überraschend plötzlich gemerkt, ach, huch, 5-jähriger Geburtstag, da sollten wir vielleicht irgendwas irgendwie machen und haben dann schnell irgendwie E-Mails an alle ihre Künstler geschickt und dann spontan so ein Sampler zusammengebaut. Das klingt chaotisch, ist aber ein schönes Ergebnis. Es gibt nämlich feinen Pop, chaotisches Leben, chaotische Musik. Und deswegen mögen wir das Netlabel. Ihr könnt es euch gerne runterladen unter trackback.fritz.de. Gibt es den Link dazu. Und wir haben hier einen davon gehört. Lifeguard von Helena Sandin war das. Und jetzt kommt von Fifth Harmony und Kid Ink Worth It.
Fritz Trackback.
Der Show mit Internet und so, wo wir immer auch über neue soziale Netzwerke reden, die vielleicht mal ein anderes großes Facebook oder Twitter ablösen könnten. Ein neuer Kandidat, der mir diese Woche über den Weg gelaufen ist, könnte vielleicht Soshax sein. Das ist ein Netzwerk aus Deutschland. Da ist, wie wir uns gleich genau erklären lassen, anscheinend Sicherheit und Privatheit ganz groß geschrieben. Und gegründet hat das Lennart Knisch, der jetzt am Telefon ist. Hallo und guten Abend.
Guten Abend.
So, wenn man nach deinem Namen sucht, dann findet man nicht dein Soshax-Profil, sondern dein Twitter-Profil. Ist das Absicht?
Genau, das ist Absicht, genau. Bei uns werden zum Beispiel Profile gar nicht bei Google gelistet. Also wir lassen das gar nicht zu, dass wir von Google gecrawlt werden können oder von anderen Search Engines, dass wir quasi, dass das Profil wirklich nur von einem Nutzer findbar, also auffindbar ist, wenn man die Soshax-ID oder das Pseudonym hat. Das heißt, man muss sich kennen. Und so können wir wieder relativ sicher gehen, dass man dann echte Freunde nur als Freunde hat. Das ist nämlich auch so ein Kernpunkt unseres Konzepts bei Soshax.
Wollt ihr damit andere Netzwerke ablösen oder ist es eher so als Zusatz gedacht?
Natürlich kann man sagen, ich möchte jetzt nur privat kommunizieren übers Internet. Ich möchte jetzt quasi nur Kommunikation privat betreiben. Aber ich denke mal, wir gehen davon aus, dass der Großteil unserer Nutzer Soshax eher als eins seiner Social Networks nehmen wird. Und dieses dann halt nutzen wird, um private Inhalte zu teilen. Das heißt, wenn ich ein Urlaubsfoto habe, möchte ich das nicht auf Facebook oder Twitter teilen, sondern ich möchte es halt nur mit meinen echten Freunden teilen und das ist dann halt auch Soshax. Dass man da halt mit echten Freunden und Familienmitgliedern vielleicht in Kontakt steht und sich da privat unterhalten kann, ohne dass Dritte davon was mitbekommen. Deswegen schalten wir auch zum Beispiel keine Werbung nach dem Login und analysieren gar nicht die Daten der Nutzer. Weil das ist auch für uns ein Punkt von Privatsphäre, das gehört einfach dazu und wenn dann da Werbung wäre oder irgendwie was in die Richtung, dann würde das die Privatsphäre in einer gewissen Weise natürlich auch beschneiden und das wollen wir gar nicht.
Da kommen wir natürlich sofort zum nächsten großen Problem, das Geschäftsmodell. Ich meine, es ist natürlich ehrenwert, wenn man sagt, so, wir möchten nicht, dass unsere Kunden die Ware sind, aber wie zur Hölle wollt ihr euch dann finanzieren?
Nee, genau, ist klar. Da haben wir auch länger drüber nachgedacht, ob wir das machen wollen, dass wir Werbung schalten oder nicht. Wir haben uns dann im Endeffekt dagegen entschieden und werden das dann so machen, dass wir quasi Premium-Accounts einführen werden in Zukunft. Also so, wenn die Entwicklung abgeschlossen ist, man kann vorher testen, Soshax, sich kostenlos anmelden und wenn man es dann irgendwann voll weiter nutzen möchte, zahlt man beispielsweise jährlich einen geringen Betrag und kann dann Soshax vollkommen werbefrei und ja privat nutzen. Und Werbung werden wir aber auf keinen Fall schalten.
Ja. Okay, jetzt gibt es aber sagen, zum Beispiel Dienste wie WhatsApp, die wollen, glaube ich, pro Jahr irgendwie so 90 Cent oder sowas. Und ich kenne viele Leute, für die das schon ein Problem ist. Wie viele Leute braucht ihr denn, damit das für euch tragfähig ist, damit ihr dann davon leben könnt?
Ist natürlich auch wieder so ein Punkt. Ne? Am Anfang ist es natürlich so, wenn man das Geschäftsmodell aufbaut, hat man ja meistens noch Investitionen drin. Und dann tragbar wird das Ganze dann natürlich, ich meine, auch die kleineren Summen läppern sich dann, wenn man 1 Million Nutzer hat und dann 1 Million Umsatz im Jahr macht, davon kann man schon einiges machen. Die Entwicklungskosten tragen Serverkosten, das ist dann schon alles im Bereich des Möglichen. Ne? Und ich denke mal grundsätzlich, dass wir halt auch mit Soshax eine Vorreiterrolle haben, indem wir einfach das Internet mal anders darstellen müssen. Das Internet wird von den meisten als kostenloser Raum angesehen. Für Google zahlt keiner was, für Facebook zahlt keiner was, für Twitter zahlt keiner was. Aber dafür werden halt die Daten analysiert und das ist ein Punkt, der uns nicht ganz gefällt. Und da wollen wir jetzt diese Vorreiterrolle mit sein, dass wir sagen, hier, ihr zahlt einen geringen Betrag. Wir haben Serverkosten, wir haben Angestellte, um das zu finanzieren, dass die Leute sich da auch mal im Klaren drüber werden.
So, das hört sich jetzt an, also wir wollen irgendeine 1 Million User, die dann irgendwie ein bisschen Kleingeld geben und dann passt das alles. Das hört sich an, als ob ihr schon eine riesige Firma seid, also 50 Mitarbeiter in einem großen Glaspalast. Wer genau ist eigentlich Soshax? Wer steckt dahinter?
Genau, dahinter stehen im Moment drei Leute. Lukas, das ist mein Mitgründer, dann Laura noch, die macht unser Marketing und ich. Und wir sind jetzt halt gerade dabei, das Ganze aufzubauen dann und Soshax wirklich zu einem Unternehmen zu machen, ne?
Jetzt ist es ja so, also ich will wirklich nicht zu skeptisch klingen, aber alle sozialen Netzwerke, die bis jetzt versucht haben, sozusagen nochmal an den Start zu kommen, sind dann nach einer Weile wieder verschwunden. Wie viel Zeit habt ihr euch denn gegeben, um was zum Erfolg zu bringen? Also plant man sowas vorher oder rechnet ihr gar nicht damit und sagt, nein, das wird auf jeden Fall funktionieren?
Es gibt natürlich auch so Backup-Pläne, dass man dann sagt, wir fokussieren uns auf einen Bereich oder so, aber grundsätzlich gehen wir schon davon aus, dass es funktionieren wird. Ich denke mal, sonst ist man auch falsch, wenn man trotzdem weitermacht. Aber wir gehen schon davon aus, dass es funktionieren wird. Und uns, was uns dann auch nochmal von anderen sozialen Netzwerken beispielsweise unterscheidet, ist, dass wir ja gar nicht eine Facebook-Kopie sein wollen und als Facebook 2.0, nur weil wir in Deutschland sind, dastehen wollen, sondern wir wollen Nutzern nochmal ein anderes Social-Media-Erlebnis bieten, neues. Ne?
Na dann, das ist ja nochmal so ein Punkt, der uns unterscheidet. Gespannt, ob das klappt. Lena Knisch war das von neuen Social Network Sochex. Könnt ihr gerne ausprobieren. Link dazu im Blog zur Sendung unter trackback.fritz.de. Und dir, Lennart, viel Glück.
Danke.
Vielleicht geht es euch so wie mir und ihr habt gerade so ein neues Projekt am Start, so einen neuen Podcast am Start und denkt euch so, das wäre doch voll geil, wenn man dafür noch so eine Musik hätte, die man so als Intro nehmen könnte, aber wo kriege ich die denn her, ohne dass ich dann gleich wieder Ärger vom Anwalt kriege? Ihr geht einfach zum Netlabel Argo Fox. Die veröffentlichen nämlich dort Creative Commons Musik, die extra dafür gemacht wurde, um ein Video zu vertonen, um das als Hintergrundmusik zu nehmen, all diese Sachen unter Creative Commons. Das heißt, ihr müsst meistens dazu sagen, von wem kommt es und das vielleicht auch verlinken. Aber ansonsten könnt ihr es einfach so benutzen, vor allen Dingen ohne Geld zu bezahlen. Das ist eine wichtige und feine Sache. From Dust Live haben wir uns gerade gehört. Das kommt auch von Argo Fox. Wenn euch das genau interessiert, könnt ihr unter trackback.fritz.de die genauen Links herausfinden.
Fritz Trackback. Blogger privat.
Die kleine Rubrik, die wir in jeder Woche hier haben, wo wir jemanden aus dem Internet vorstellen. Irgendjemand, der da irgendwas macht und wir suchen uns das auch nicht selber raus, sondern wir fragen immer so, der beim letzten Mal in dieser Rubrik war, du, sag doch mal, wen könnten wir denn eigentlich beim nächsten Mal vorstellen? Letztes Mal war Alexandra Tobor hier von In trockenen Büchern, ein Podcast, wo es um Bücher geht. Und sie hat gesagt, naja, ihr könnt ja mal gucken so. Da gibt es diese Tine, die macht so Dinge mit Medienpädagogik, Kulturkapital. Und dann haben wir gedacht, das ist keine schlechte Idee. Das machen wir. Und deswegen ist sie jetzt hier live zugeschaltet. Hallo und guten Abend.
Hallo.
So, also wie gesagt, Alexander hat ja gesagt, so Podcast, Medienpädagogik, Projekte, die mit Technik irgendwas, erklär doch mal bitte genau, was machst du da eigentlich?
Ich mache eigentlich was mit Medien. Ein Podcast und der hat nicht unbedingt was mit Medienpädagogik zu tun, sondern ich unterhalte mich mit Leuten, die kommen aus dem Kulturbereich, der Wissenschaft, der Bildung, irgendwas Praktisches, aber die machen alle irgendwas mit Medien. Und ich unterhalte mich sehr, sehr lange mit dem, manchmal mit Wein, manchmal mit Kaffee, so ein Gespräch, eins, zwei gegenüber und lass mir das genau erzählen.
Und warum machst du das in Podcast-Form und nicht vielleicht als aufgeschriebenes Gespräch, das man noch kürzen und knackig machen kann?
Weil im Gespräch was anderes passiert. Also wenn ich ein Interview habe, dann habe ich oft schon so ein geformtes Gespräch. Es ist meistens auf eine gekürzt und ich habe alle Zeit der Welt. Wenn mein Gespräch nur eine halbe Stunde dauert, dann dauert es halt eine halbe Stunde. Und wenn wir halt zwei Stunden brauchen, dann dauert es halt zwei Stunden. Also wir können es Zeit lassen.
Hast du trotzdem eine Lieblingslänge?
Meistens sind die Podcasts so anderthalb Stunden lang.
Wie schwierig ist es denn, da Leute vors Mikrofon zu stellen? Also weil gerade wenn man es nicht gewohnt ist und dann irgendwie sich selbst sprechen hören muss, das ist ja für viele Leute oft so, das traue ich mich nicht. Musst du da Überzeugungsarbeit leisten oder kommen die einfach alle?
Na, mittlerweile kann ich den ja Podcast-Episoden vorspielen, dann kann die reinhören. Und es ist auch irgendwie so ein Aha-Effekt, weil ich nehme jetzt so Headsets auf, man hört sich selber, wenn man spricht. Ja. Und die meisten Leute, die das aufsetzen, denken beim ersten Mal, weil sie vorher dachten, die haben eine ganz furchtbare Stimme, aber in dem Headset hört sich das unglaublich toll an. Und man ist ganz dicht beieinander, als wenn man sozusagen so einen ganz kleinen schwarzen Raum ist, nur du und ich, wir sind da zu zweit.
Okay, das hört sich sehr intim an, mit dir zu podcasten. Hast du eigentlich immer alle bekommen oder gibt es so einen Lieblingsgast, den du gerne mal hättest? Vielleicht auch jemand Berühmtes, wo du dachtest, den würde ich auf jeden Fall gerne mal im Podcast haben.
Ich frage meistens Leute an, die ich schon vorher in irgendeiner Art und Weise kenne. Also zumindest über soziale Netzwerke, für die ich auch schon Gefühle habe, auf die ich persönlich neugierig bin. Ich habe eigentlich nicht das, dass ich irgendwie ganz fremde Leute anfrage, sondern es gibt immer schon irgendwie eine Beziehung zwischen uns.
Du bloggst auch, du hast nicht nur diesen Podcast, hast du noch ein eigenes Blog. Worüber schreibst du da?
Das ist im Grunde so eine Dokumentation von allen Dingen, die ich so mache. Also ich blogge seit 2004 und am Anfang war das relativ persönlich. Irgendwann habe ich angefangen, da Arbeit zu bloggen. Ich hatte einen Museumsblog, ich blogge in der Medienpädagogik, wissenschaftlich. Und egal, was ich so erlebe, das schmeiße ich ein bisschen so rein, aber eher wie so ein Journal, damit ich irgendeinen Ort habe, wo ich die ganzen Sachen, die ich im Netz so mache, überhaupt mal zusammenbringe.
Und wo bekommt man mehr Kommentare? Beim Podcasten oder beim Bloggen?
Also ich glaube, ich kriege bei beiden nicht so viel, weil ich eher Kultur und Wissenschaft blogge. Und da sind die Leute nicht so kommentarfreudig, aber wenn eher am Blog, weil über die ganzen Kulturblogger, da gibt es schon mittlerweile eine ganz gute Kommentarkultur.
So, dann müssen wir noch zum eine Fachfrage stellen. Du studierst Medienpädagogik bzw. du promovierst und zwar zu Mobilvideos. Was ist denn da genau die Frage? Also was forschst du da?
Genau, ich bin Promotionsstudentin, aber eigentlich gehört es zu meiner Promotion. Ich arbeite als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der TU Darmstadt und ich schaue mir an, was Jugendliche mit ihren Smartphones filmen und warum sie das filmen und was sie damit machen.
Und hast du da schon irgendwie eine These oder eine Theorie, was du da rausfinden willst oder eine Anfangsbeobachtung?
Na, die Anfangsbeobachtung ist schon, dass es ganz stark um so ein Gucken von diesen Freundschaftsverhältnissen geht. Also es geht weniger darum, dass man jetzt der nächste YouTube-Star werden möchte, sondern die meisten Jugendliche tauschen das eher untereinander aus und es geht eher darum, sich zu vergewissern der Freundschaften, die man sowieso schon hat.
Mhm. Interessant. Wann wirst du fertig sein mit deiner Doktorarbeit?
Das darfst du nicht fragen.
Gut, dann kommen wir an dieser Stelle zur Kurzfragerunde. Bist du bereit?
Ja, ja.
Der oder das Blog?
Das.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Welches soziale Netzwerk nutzt du am meisten?
Ach, ich habe heute drüber nachgedacht. Ich glaube, es ist Twitter.
Windows, Linux oder OS 10?
OS 10.
Welches Spiel hast du zuletzt gespielt?
Heute Ingress.
Verschlüsselt oder unverschlüsselt?
Wenn es geht, unverschlüsselt.
Freiheit oder Sicherheit?
Na, Freiheit.
Was denkst du, wenn du deine eigenen Einträge später nochmal hörst?
Schöne Stimme, Inhalt Buh.
Welche Seite geht als erstes auf, wenn du deinen Browser aufmachst?
Das, was ich beim letzten Mal hatte, als ich zugemacht habe. Mein Rechner geht selten aus.
Was ist der nächste Blog, der nächste Podcast, der nächste irgendetwas im Internet, das wir in der nächsten Woche an dieser Stelle unbedingt vorstellen sollten?
Genau, Andrea Diener, die hat einen Blog, Reisenotizen aus der Realität, da schreibt sie eigentlich nichts mehr drin, aber 2001 war das erste Mal, dass ich überhaupt von einem Blog gehört habe und sie tumblert ihre schönen Fotos und sie hat auch einen Podcast zum Doku, die fände ich ganz großartig. Und das andere ist Thorsten Labig, da hat er einen Lehrerblog und der macht sich daran Gedanken, was man denn mit Medien machen sollte oder nicht und mit der Schule dazu.
Wir werden mal gucken, was davon hier hineinpasst und stellen jetzt die letzte und für mich natürlich wichtigste Frage. Welche Frage habe ich vergessen zu stellen?
Gar keine.
Ein weiteres perfektes Interview aus der Rubrik Blogger Privat. Und wenn ihr mal reinhören wollt in den Kulturkapital-Podcast von Tine Novak, könnt ihr das gerne tun. Den passenden Link gibt's im Blog zur Sendung unter trackback.fritz.de.
Wann fing das an? Wann fingst du an, sie zu küssen? Wann ging das los? Mit dem ich drück dich wie mein Kissen. Wann gingst du abends raus? Gingst danach nicht allein nach Haus? Nach 2-3 Wochen sagt er oder sie, jetzt ist es aus. Wann räumst du rum und danach um? Denn du erträgst es nicht mehr. Alle Worte waren leer. Verbrennst das T-Shirt von dem Ex. Das Klingelschild bekommt Tipex. Ist vorbei aus. Ich such was Neues und geh raus. Ich hol die Liste raus. Schreib deinen Namen auf. Und mach einen neuen Tab auf. Kreuze an, ja, nein, vielleicht. Vielleicht wirst du der Letzte sein, der Letzte auf meiner Liste. Vielleicht wirst du der Beste sein, der Beste auf meiner Liste. Der Letzte wird der Erste sein. Dann nimm ich ganz und nimm ich heim. Ich leg mein Käppi ab, probier mich mal im Hausfrau sein. Hey! Ich bin die Schürze um. Mal im Kochtopf rum. Hey, renn mit dem Staubsauger den Fernseher um. Hey, die Einkaufsliste fliegt im Trockner rum. Du hast dich so verändert, ich erkenn dich gar nicht wieder. Flippst du aus mit 1-2 Drinks da? Gestern warst du doch noch Bieder. Biedermeier, Wiener Würstchen, das macht sie nicht. Oh, doch, das wird sie, Biedermeier. Hast du Eier? Mach dir Spiegelei und würz sie. Ich denk, ist so und mach weiter. Wetterfrosch auf meiner Leiter. Tanz da Samba oder Rumba. Mach nen Hip-Hop-Move zu Zumba. Kipp Wodka O in mein Lumumba. Meine Welt wird immer runder. Plötzlich steht da das wie ein Wunder. Komm, nimm mich mit und hol mich runter. Ich hol die Liste raus. Schreib deinen Namen auf. Und mach einen neuen Tab auf. Kreuze an, ja, nein, vielleicht. Vielleicht wirst du der Letzte sein, der Letzte auf meiner Liste. Vielleicht wirst du der Beste sein, der Beste auf meiner Liste. Der Letzte wird der Erste sein. Dann nimm ich ganz und nimm ich heim. Ich leg mein Käppi ab, probier mich mal im Hausfrau sein. Hey, ich bin die Schürze um. Mal im Hausfrau sein. Hey! Hey!
und die Schürze um. Hey, rühr pseudomäßig mal im Kochtopf rum. Hey, renn mit dem Staubsauger den Fernseher rum. Hey, die Einkaufsliste fliegt im Trockner rum.
De Franzi ist das mit Liste. Sie sagt von sich selbst, sie macht Geschichten mit Beats. Und sie ist eine von zwei musikalischen Künstlern, die morgen hier zu Unsigned kommen. Die anderen sind die Finns aus Berlin. Und Unsigned ist ja unsere Sendung für Bands mit ohne Plattenvertrag. Und da sind beide Künstler werden zu Gast sein. Sie werden nicht spielen, sie werden Musik von ihren neuen Alben jeweils mitbringen. Und da wird Christoph Schrag, der Moderator, mit ihnen mal ein bisschen so über Musik reden. Was es ansonsten noch gibt morgen bei Unsigned, ist, dass Jamila Al-Yusuf zu Gast ist vom Music Board Berlin. Der stellt Popkultur-Nachwuchs vor. Das ist so eine zweitägige Veranstaltung zur Popkultur, also so ein kleines Nachfolgefestival zur Berlin Music Week, die es früher mal gab, Ende August. Dabei geht es um Workshops und Talks für Nachwuchs aus allen Gewerken der Popkultur, also auch die Business- und Medienseite. Und ja, könnt ihr euch vielleicht sogar dafür bewerben. Also morgen das alles hier in Unsigned, unsere Musiksendung. Und wenn ich dafür Werbung mache, dann heißt es auch, dass diese Sendung fast schon vorbei ist. Wir haben noch eine Netzmusik für euch. Danach kommt Kraftklub mit Radio mit K, mit unserer Show hier auf Fritz. Und letzte Netzmusik, die wir für euch haben, ist von Thiefinger. Die sind beim Netlabel Bonding Tapes veröffentlicht. Und Bonding Tapes sind ein bisschen mehr sein als nur ein Netlabel, weil die sehen sich sozusagen als Plattform für Künstler aller Art. Wir haben aber auch einen feinen Musikgeschmack und ihr Sampler Quality Time beweist das. Gibt's quer durch alle Genres Musik und die kann man sich auch runterladen, weil Creative Commons Lizenz mit darauf halt Thiefinger mit Hierophant, das wir gleich hier hören würden. Mein Name ist Markus Richter. Ich kann euch nur einen kleinen Tipp noch geben am Ende der Sendung. Ladet euch die runter unter trackback.fritz.de und klickt alle Links und lasst euch nicht überwachen und verschlüsselt immer schön eure Backups. Tschüss! Yeah.
Podcast von fritz.de.